Dieser Podcast wird präsentiert von der Allianz, der Vorsorgepartnerin für alle, die sich auf ihre Pension freuen wollen.
NZZ Akzent. Der russische Präsident Wladimir Putin wird hier feierlich empfangen, und zwar in Nordkorea vom Machthaber Kim Jong-un. Das war Mitte Juni, Volker, ein historischer Moment.
Ja, das war tatsächlich ein gewissermaßen historischer Moment. Schließlich lag der letzte Besuch 24 Jahre zurück. Und wie immer in Nordkorea werden solche Veranstaltungen mit großem Pomp begangen. Nordkorea ist ein völlig isoliertes Land und da kriegt man nicht oft internationale Staatsoberhäupter zu Besuch. Und das findet also auf einem großen Platz im Zentrum der Hauptstadt statt, vor riesigen Menschenmassen. Die Menschen jubeln und schwenken selber kleine Fähnchen, Kinder haben Ballons. Und natürlich gibt es auch militärische Ehrengarden, also eine sehr aufwendige, pompöse Zeremonie, wie man das aus Nordkorea kennt. Und dann, nachdem diese Ehrengarde abmarschiert ist, schreiten Putin und sein Gastgeber Kim Jong-un zur Staatslimousine. Und da fahren sie dann durch das Stadtzentrum, bis sie dann diesen Palast erreichen, wo sie sich für Besprechungen zurückziehen und danach auch eine Presseerklärung abgeben.
Was geben Sie da bekannt?
Ja, Putin bedankt sich dort für die Unterstützung und es wird dann klar, dass die beiden Staaten ein Abkommen unterzeichnet haben. Und darin heißt es unter anderem, dass sie sich militärisch gegenseitig unterstützen wollen. Also es handelt sich um ein Verteidigungsabkommen. Die Details sind nicht bekannt, aber wie man jetzt sieht, wurde da im Juni der Grundstein gelegt für etwas, was heute Auswirkungen auf das Schlachtfeld in der Ukraine hat.
Denn was länger als Gerücht galt, wird nun offiziell bestätigt. Nordkoreanische Soldaten kämpfen Seite an Seite mit den Russen. Was das für den Ukraine-Krieg bedeutet, klären wir mit unserem Korrespondenten Volker Papst. Ich bin Nadine Landert. Volker, im Juni wurde dieser Pakt, sage ich mal, zwischen Russland und Nordkorea beschlossen, sich militärisch zu unterstützen. Damals war aber noch nicht klar, was das genau bedeuten würde.
Nein, das war nicht klar. Selbst vor diesem Pakt gab es Hinweise, dass Nordkorea Waffen ins Gebiet liefert. Es gab Unterstützung, sagte man, der Wagner-Truppe, also dieser Söldnertruppe, die ja mittlerweile aufgelöst wurde. Die sollen zum Teil nordkoreanische Ausrüstung erhalten haben. Im Sommer kommen dann auch die ersten Hinweise, dass jetzt auch an die reguläre russische Armee in größerem Umfang Material geliefert wird. Und dann im Oktober gab es auch die ersten Videos, die auf einem Militärstützpunkt im äußersten Osten Russlands aufgenommen werden sollen. Und dort war zu sehen, wie koreanische Armeeangehörige russische Uniformen erhalten und ausgebildet werden. Daraus wurde dann geschlossen, dass auf russischem Boden nordkoreanische Truppen ausgebildet werden, die dann natürlich auch für den Fronteinsatz vorbereitet werden.
Du sagst aber, diese Beweise, die stammen aus dem Osten von Russland.
Ja, das heißt in der Nähe von Wladiwostok, von der Stadt hat man vielleicht schon mal gehört, die liegt am Pazifik. Dort in der Nähe befindet sich auch die Grenze Russlands zu Nordkorea. Das ist aber 7 Zugtage von Moskau entfernt, wirklich am anderen Ende der Welt. Und entsprechend dauerte es auch noch mal eine Weile, bis dann die ersten Soldaten in Frontnähe verlegt wurden. Aber tatsächlich Anfang November gab es dann auch die ersten Bestätigungen, dass es zu ersten Kampfeinsätzen oder zu ersten Zusammenstößen zwischen ukrainischen und nordkoreanischen Soldaten kam. Zuerst war das eine Mitteilung, die aus der ukrainischen Armee zirkulierte. Dann hat aber auch der Verteidigungsminister Rustem Umerov, der ukrainische Verteidigungsminister, im südkoreanischen Fernsehen ein Interview gegeben und das bestätigt. Und er sagte, dass in Kursk es solche Zusammenstöße gab.
Can this engagement officially be considered as the beginning of North Korea's participation in the war?
Yes, I think so. It is engagement.
Kursk zur Erinnerung, das ist die Region, die befindet sich auf russischem Territorium. Das ist dort, wo die Ukrainer im August eingefallen sind und seither ein größeres Gebiet russischen Territoriums besetzt halten.
11.000 частина цих військ вже брала участь в бойових.
Und kurz nach dem Auftritt des Verteidigungsministers äußert sich auch Zelensky, also der Präsident, in seinen abendlichen Videoansprachen, die er weiterhin jeden Abend macht, spricht er von 11.000 nordkoreanischen Soldaten, die sich mittlerweile in der Region Kursk befinden sollen.
Використання північно-корейського контингенту.
Also das sind die Zahlen, die auch schon das Pentagon, also in Washington, kommuniziert wurden. Und später berichtet auch die New York Times unter Verweis auf amerikanische Quellen, dass bestätigt ist und es tatsächlich zu ersten Zusammenstößen gekommen sein soll. Was dann auch einschränkend gesagt wird, das sind bisher keine großen Kämpfe, sondern es gab eben erste Scharmützel, was darauf hindeutet, dass der Großteil der nordkoreanischen Kräfte noch nicht unmittelbar an der Front sind. Also entweder befinden sie die sich noch weiter im Hinterland oder zum Teil sogar noch in der Region von Vladivostok, wo sie ausgebildet werden und dann verlegt werden. Vieles ist unklar.
Aber kann man trotzdem schon Schlüsse ziehen, welche Aufgabe die nordkoreanischen Soldaten im Ukraine-Krieg einnehmen sollen?
Ja, also einerseits sieht es so aus, dass die nordkoreanischen Soldaten in die russischen Verbände eingegliedert werden sollen oder zumindest sie werden als russische Soldaten ausgegeben. Sie tragen ja auch russische Uniformen. Das ist auch schlüssig, weil Russland ja weiterhin leugnet, dass die nordkoreanischen Soldaten sich auf ihrem Territorium befinden. Mhm. Aber ich glaube, die wichtigere Schlussfolgerung ist, man sieht, dass Russland zumindest bisher die nordkoreanischen Soldaten in Kursk einsetzen will, also das heißt zur Rückeroberung des Gebiets, das zurzeit von der Ukraine besetzt wird und nicht etwa für weitere Eroberungen auf ukrainischem Territorium.
Also das heißt, Putin will die nordkoreanischen Soldaten nur auf russischem Gebiet einsetzen?
Danach sieht es aus, zumindest vorerst. Es gibt auch Sicherheitsexperten, die sagen, die NATO habe relativ deutlich gewarnt, dass der Einsatz von Soldaten aus einem Drittstaat auf ukrainischem Territorium nochmal eine weitere Eskalation darstellen würde. Und das weiß man nicht. Sollte es den Russen gelingen, das gesamte Gebiet Kursk zurückzuerobern und die auch nordkoreanischen Soldaten dann an der Grenze stehen, ob sie diese Grenze überschreiten, das weiß man nicht. Bisher sieht es aber danach aus, dass sie vor allen Dingen für diese Rückeroberung eingesetzt werden, die auch jetzt unmittelbar bevorstehen soll. Also es gab jetzt schon Berichte aus dem Pentagon, dass etwa 50.000 Soldaten zusammengezogen wurden für eine Offensive in Kursk. Und ein Teil davon sind eben Nordkoreaner.
Und wie muss ich mir die Rolle der nordkoreanischen Soldaten in dieser Rückeroberung des russischen Gebiets Kursk vorstellen?
Ja, auch da ist natürlich vieles unklar. Also erstmal muss man sich vor Augen führen, wie Russland Krieg führt. Also da wird wirklich ohne Rücksicht auf eigenes Material und vor allen Dingen auch auf eigenes Personal, wird da Welle von Angreifern eigentlich ins Feuer geschickt. Und entsprechend hoch sind die Verlustzahlen. Und ich würde davon ausgehen, dass zumindest ein Teil der Nordkoreaner auch in diese Infanterietruppen eingeschleust werden und dadurch ebenfalls sehr hohe Verluste erleiden werden.
Lässt sich sagen, ob Nordkoreas Unterstützung auch Einfluss auf das Geschehen im Donbass hat, auch wenn jetzt Putin keine nordkoreanischen Soldaten dorthin schickt?
Auswirkungen auf den Donbass hat es natürlich schon. Also wenn wir uns nochmal vor Augen führen, was ja eines der Ziele war des ukrainischen Einmarsches in Kursk, war ja auch, russische Kräfte zu binden. Dass Russland kampferprobte Einheiten aus dem Donbass abziehen muss, um sich um diese Offensive zu kümmern und dadurch weniger Kräfte hat, um im Donbass weiterzukämpfen und weiter Land einzunehmen. Dadurch, dass Russland Unterstützung aus Nordkorea bekommt, muss es weniger Kräfte aus dem Donbass abziehen oder gar keine Kräfte aus dem Donbass abziehen, kann seine Offensive auch im Donbass aufrechterhalten und gleichzeitig aber auch diese Scharte auswetzen, diese Schmach, dass ja die Ukraine einen Teil des russischen Territoriums besetzt halten. Also somit, glaube ich, hat das sehr wohl Einfluss auf den Donbass, aber ich rechne zumindest zurzeit nicht damit, dass nordkoreanische Soldaten dorthin versetzt werden.
Wir sind gleich zurück.
Sie denken an Ihre Pensionierung, ohne sich Sorgen zu machen? Dann haben Sie offensichtlich gut vorgesorgt. Wenn nicht,
Lassen Sie sich von den Expertinnen und Experten der Allianz beraten. Persönlich und kompetent. Wir sind an über 100 Standorten in der Schweiz für Sie da.
Volker, das lässt sich schon sagen, oder? Das ist eine neue Dimension in diesem Krieg. Da kämpfen jetzt Soldaten aus einem Drittstaat in Russland.
Ja, das ist eigentlich präzedenzlos, dass ein asiatischer Staat seine Armee in Europa einsetzt. Also das ist auf jeden Fall eine neue Dimension. Es ist jetzt nicht nur ein russischer Angriff, sondern es ist eine Allianz mit einem diktatorischen, sehr gefährlichen Regime in Nordkorea. Mhm. Auch Zelensky, gut, Zelensky nutzt es natürlich auch, weil er generell mehr Unterstützung einfordert vom Westen, aber er spricht in seiner Ansprache, als er die ersten Zusammenstöße erwähnt, von einem neuen Kapitel der Instabilität. Und sagt auch, der Terror ist wie ein Virus, das sich ausbreiten werde, wenn man es nicht entschieden bekämpft. Also mit anderen Worten, wir brauchen Waffen aus dem Westen und wir brauchen auch die Zusicherung oder die Erlaubnis, diese Waffen auch auf russischem Territorium einzusetzen. Darum geht es ja oft, dass die Ukrainer sagen, wir brauchen diese präzisen Langstreckenwaffen, um auch im russischen Hinterland schon die Angriffsvorbereitung zu unterbinden.
Wo der Westen aber natürlich sehr, sehr vorsichtig ist.
Genau, der Westen ist dort sehr zurückhaltend und sagt, das wäre eine weitere Eskalationsstufe, wenn russisches Territorium mit westlichen Waffen angegriffen würde. Es gibt aber auch viele Stimmen, die sagen, letztlich hat die Ukraine das Recht, sich zu verteidigen und auch das Recht, sich zu verteidigen auf dem Territorium des Angreifers. Aber ja, diese Debatte wird geführt und Zelensky nutzt dieses Eingreifen der Nordkoreaner, um erneut dafür zu werben, auch westliche Waffen auf russischem Territorium einsetzen zu können.
Kann man denn abschätzen, ob Nordkorea einen entscheidenden Faktor sein wird im Ukraine-Krieg?
Also wenn man sich die Zahlen alleine anschaut, dann muss man sagen, dass 15.000 zusätzliche Soldaten aus Nordkorea wahrscheinlich keinen riesigen Unterschied machen. Es ist etwas zynisch, aber wenn man sich vor Augen führt, dass Russland im Moment etwa 1.200 Mann pro Tag verliert, das heißt, 1.200 Soldaten werden getötet oder verletzt und fallen aus jeden Tag, dann sind 15.000 zusätzliche Soldaten nicht sehr viel. Mhm. Russland versucht ja im Monat 25.000 Mann zu rekrutieren. Also das verschafft etwas Luft für einige Wochen. Aber wir haben ja schon darüber geredet. Erstens ermöglicht es jetzt, diese Offensive in Kursk wahrscheinlich auszuführen, ohne die Front im Donbass zu schwächen. Wir wissen auch nicht, ob es bei diesen 15.000 Mann bleibt. Mhm. Könnten ja noch mehr kommen. Nordkorea hat die viertgrößte Armee der Welt. Also riesige Personalreserven. Und sehr wichtig, Nordkorea liefert ja nicht nur Soldaten. Nordkorea liefert ja schon in riesigem Umfang Militärgüter, vor allen Dingen Geschosse, Munition. Ich habe was gelesen von 16.000 Containern oder 13.000 Containern voller Militärmaterial, die bereits nach Russland geliefert wurden. Und das hat natürlich in einer solchen Abnutzungsschlacht, wie sie in der Ukraine stattfindet, sehr wohl einen großen Einfluss.
Volker, ich würde gerne noch auf die andere Seite schauen. Nordkorea hat diesen Deal gemacht mit Russland, hilft Russland jetzt in diesem Krieg gegen die Ukraine. Was hat denn Nordkorea davon?
Auch hier weiß man es natürlich nicht im Detail, aber es gibt Hinweise. Einerseits wird Moskau diese Unterstützung bezahlen. Also wie bezahlt es? Mit Geld, Öl, Lebensmittel, alles Dinge, die Nordkorea braucht. Wie ich schon erwähnt habe, ein völlig isoliertes Land, Bevölkerung sehr arm ist. Aber, und das ist wahrscheinlich das Beunruhigendere oder sicherheitspolitisch Relevantere, die Frage ist, ob es auch einen Technologietransfer gibt, zum Beispiel in der Raketentechnik, in der Satellitentechnik, bei U-Booten, überall Felder, in denen Russland weiterhin zu den führenden Nationen gehört. Und wenn Russland da Technologie teilt mit Nordkorea, hat das natürlich auch einen Einfluss auf die sicherheitspolitische Lage auf der koreanischen Halbinsel. Das ist auch der Grund, warum Südkorea sehr besorgt ist über diese Teilhabe. Mhm. Dazu kommt noch, Nordkorea, ich habe es erwähnt, hat eine riesige Armee, aber letztlich hat sie wenig Kampferfahrung. Und jetzt unter diesen 15.000 Soldaten sind auch einige Offiziere und sogar Generäle dabei. Und da geht es bestimmt auch darum, Erfahrung zu sammeln in einem modernen Krieg, die dann genutzt werden können in Korea selber.
Also das heißt, die Folgen sind möglicherweise weitreichender als jetzt im Ukraine-Krieg. Dann nämlich, wenn Russland im Gegenzug vielleicht Nordkorea im Kriegsfall aktiv unterstützen würde.
Genau. Also das, ich glaube nicht, dass Russland Nordkorea irgendwie mit Truppen oder so unterstützen würde. Das halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Aber wie gesagt, der Technologietransfer, die Zusammenarbeit bei Rüstungsprojekten, all das hat Auswirkungen auf das Kräfteverhältnis auch auf der koreanischen Halbinsel und ist deswegen auf jeden Fall eine sehr besorgniserregende Entwicklung, die Auswirkungen hat auf die Ukraine, aber nicht nur für die Ukraine, sondern auch auf Korea und generell.
Volker, vielen Dank für deine Einschätzung.
Vielen Dank an dich.
Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.